Ja, Jesus, wir wollen dich loben und ehren für dein Wort und dass wir dein Wort jetzt auch betrachten dürfen in Freiheit und wissen dürfen, dass dein Wort lebt und dass du selber das Wort bist. Lob, Preis, Ehre und Dank. Amen. Ich bin gefragt worden, ob ich einmal eine Predigt halten würde über Buße. Und das ist ja nicht unbedingt das einfachste Thema, aber ein wichtiges Thema. Und ich habe so den Eindruck, ich werde voraussichtlich 3 Predigten, also eine kleine Serie zu diesem Thema machen. Heute haben wir das Unterthema Buße ist eine wunderbare Form der Anbetung. Wir sind durch die Wiedergeburt keine Sünder mehr, aber wir können noch sündigen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wir sind durch die Wiedergeburt keine Sünder mehr, aber wir können noch sündigen. Denn wir sind ja gerechtfertigt worden durch die Wiedergeburt. Wiedergeburt heißt, Gottes Leben ist in unser Leben hineingekommen, Gottes Geist ist in unseren Geist hineingekommen und will uns erfüllen. Wenn das passiert, dass wir noch sündigen, haben wir 2 Hauptmöglichkeiten. Die erste, wir tun Buße, indem wir die Sünden, die passiert sind, mit unserem Munde bekennen und sagen, Herr Jesus, das, was ich da gemacht habe, es tut mir leid. Die zweite Möglichkeit ist, wir tun in unserem Herzen Buße, indem wir das vollbrachte Werk Jesu in Anspruch nehmen, ohne die passierten Sünden mit dem Munde zu bekennen. Das sind so 2 Hauptmöglichkeiten. Ich bete als Beispiel jetzt diese 2 Gebetsmöglichkeiten. Die erste, Herr Jesus Christus, du weißt, dass ich heute ungute Gedanken gehabt habe, über mich selber. Also das ist ein Beispiel. Es war nicht so. Das tut mir leid. Und ich tue Buße darüber und ich bekenne dir jetzt auch diese Gedanken, diese Wut, diese Gedanken, wo ich mich selber verurteilte. Das tut mir leid und ich bekenne dir das. Danke, dass du mir vergibst. Amen. Die zweite Möglichkeit, Herr Jesus Christus, du weißt, dass ich heute unguten Gedanken hatte. Du bist am Kreuz gestorben und hast alles vollbracht. Du hast mir Vergebung zugesprochen, weil du stellvertretend für mich gestorben bist. Und ich nehme jetzt diese Vergebung für das, was passiert ist, in Anspruch. Und ich danke dir, dass du mir vergeben hast, weil du ein ewig gültiges Opfer vollbracht hast. Amen. Bei meinem Gebet bekennen wir mit dem Munde, was passiert ist. Beim anderen Gebet nehmen wir das in Anspruch, was Jesus vollbracht hat, ohne die Missetaten direkt zu nennen. Das Problem, wie fast bei allen biblischen Themen, man entscheidet sich für eine Position und verurteilt die andere. Es entstehen Bewegungen, die einander theologisch bekämpfen. Ich glaube, es gibt auch hier eine Mitte. Man denkt dann, man hätte die richtige Position und überhebt sich über die andere. Ja, es kommt sogar so weit, dass man dann nicht mehr so beten kann, wie man möchte, oder das sagen kann, wie man möchte, weil man nur noch eine Richtung verfolgt. Und das will ich hier nicht. Ein Beispiel, wenn wir diese drei Anbetungsbüchlein lesen, dann kommt in einem Büchlein vor, also es hat viel Gutes in diesem Büchlein, aber ich habe es auch geprüft und auch nicht alles jetzt einfach für mich als gut befunden, für jemand anders ist vielleicht alles gut. Etwas, was ich nicht gut gefunden habe, ist, dass sie dort schreibt, dass sie in ihren Gottesdiensten nur noch diese Form toleriert haben, also diese Folien, die wir eingeblendet haben. Nur noch das. Und es wird auch nur noch das gebetet. Und etwas anderes durfte man nicht mehr beten. Nur noch der Herr ist Sieger, der Herr ist König und so weiter. Das ist alles okay. Aber ich glaube, wenn man sich dann so beschneidet, dann wird das Ganze einfach sehr einseitig und mühsam. Auch bei dem Thema Buße ist das genau gleich. Ich denke, wir dürfen so Buße tun, wie das für uns stimmt, ohne den anderen, der das anders macht, zu verurteilen oder zu beurteilen. Wir lesen Lukas 18, 9 bis 14. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Lukas 18, 9 bis 14. Dieses Gleichnis ist an einige Leute gerichtet, die sich selbst anmaßen, fromm zu sein und daraus das Recht ableiten, andere Menschen abzuwerten. Wollen wir dieses Gleichnis recht verstehen und seinem Sinn auf die Spur kommen, dann sollten wir die anderen Leute nicht woanders suchen, sondern uns selbst in ihnen erkennen. Jesus erzählt dieses Gleichnis so, als wären wir heute seine Zuhörer. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer dieser Predigt, da gingen einst zwei Menschen in den Tempel, um zu beten. Zufällig zur gleichen Zeit. Sie kannten sich voraussichtlich vorher nicht. Wir wissen auch nicht, wer diese Menschen waren oder wie sie hießen. Das spielt auch keine Rolle. Wichtig ist in unserer Geschichte, wofür diese Menschen stehen. Und die waren nicht nur damals in Jerusalemstadt bekannt, sondern könnten auch in unserer Zeit unter ganz anderen äußeren Bedingungen, aber doch mit den gleichen Zuschreibungen unter uns leben. Der Pharisäer, das ist für uns der Heuchler und Hochmütige. Der fromm tut und sich selbst über andere Menschen erhebt. Zu seiner Zeit freilich haben die Leute über den Pharisäer ganz anders gedacht. Er war gebildet, konnte lesen und schreiben und kannte sich daher in den religiösen Schriften aus. Er war aber auch nicht nur religiös aktiv, hielt alle Gesetze und Gebote peinlich genau, sondern er war auch in sozialen Fragen des Gemeinwesens aktiv, spendete regelmäßig einen Teil seines Einkommens, und nahm sich der Armen in der Stadt an. Kurz und gut, er war ein von vielen geachteter Mann. Der Zöllner dagegen stand am genau entgegengesetzten Ende der Jerusalemer Gesellschaft. Als jemand, der mit der römischen Besatzungsmacht zusammenarbeitete, wurde er von den meisten Menschen gemieden und verachtet. Und nicht nur, dass er mit fortgesetztem Landesverrat sein Geld verdiente, machte ihn bei den Menschen unbeliebt, sondern auch, weil er mit willkürlich überhöhten Tarifen ganz kräftig in die eigene Tasche wirtschaftete. Betrug und Korruption sind die Begriffe, die sich mit dem Zöllner verbinden. Diese beiden ganz ungleichen Menschen, der Fromme und der Lump, sind nun in den Tempel gegangen, um das Gleiche zu tun, nämlich zu beten. Dieses Gebet wollen wir nun näher betrachten. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Zwei Menschen. Und wir denken vielleicht so, ja, die haben gar nicht das Recht, in den Tempel zu gehen. Schau mal diese beiden an. Ein Pharisäer. Ein Zöllner. Was haben die im Tempel zu suchen? Nur schon, wenn wir so denken, denken wir im Prinzip nicht so, wie der Heiland das machen würde. Ja, es gingen zwei Menschen, der Pharisäer und ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. So pharisäerische Gedanken, die kann man schnell haben. Sehr schnell. Immer dann, wenn man sich über andere stellt, auch frömmigkeitsmäßig, ist das sehr, sehr schnell passiert. Und besonders dann, wenn man denkt, man hätte jetzt das Richtige und die anderen seien falsch. Ich denke jetzt an diese Thematik, kann ein Christ dämonisiert sein oder nicht? Was da alles rumgeht, ich hatte gestern noch ein langes Gespräch mit jemandem darüber. Das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Und man erhebt sich dann über Leute, die vielleicht theologisch etwas anders sehen und meint, man hätte jetzt die volle Wahrheit und sagt das auch. Aber ich glaube, wir müssen wirklich lernen, einander zu lieben, auch wenn wir gewisse Dinge anders machen oder anders sehen. Und ich denke, wir können vom Pharisäer sehr viel lernen. Nämlich das, dass wenn wir uns vergleichen, und das macht der Mensch ja manchmal, dass wir uns dann nicht höher sehen als den anderen, sondern die Bibel sagt, wir sollten uns eigentlich als Diener einander begegnen. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich denke, vom Zöllner können wir lernen, dass wir uns nicht höher schätzen als andere, dass wir uns nicht über andere erheben und bei uns stehen bleiben. Ich denke, es ist gut, manchmal einfach vor der eigenen Tür zwischen. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wenn wir dieses Gebet betrachten, kann es durchaus sein, dass wir uns in beide Berufsgattungen erkennen. Den Pharisäer und den Zöllner. Der Pharisäer hält an seiner Selbstgerechtigkeit fest und findet den Weg zur Buße nicht. Er zählt alle seine frommen Werke auf. Der Zöllner, was bekannte er? Er bekannte, wie unser Text sagt, dass er ein Sünder sei. Wie passend ist dieses Gebet für uns? Ist jemand hier anwesend, der meint, ein solches Bekenntnis sei nicht für ihn? Sagst du, das Gebet wird für zum Beispiel für eine Hure passen? Das wäre okay. Wenn ihr Leib nach einem Sündenleben verfault ist und sie in Verzweiflung stirbt, ach, es passt auch für meine und deine Lippen, wenn du dein Herz kennst und ich kenne mein Herz, so wird das Gebet, was für sie passt, auch für uns passen. Es gibt einen wichtigen Unterschied, nämlich für uns wiedergeborene Christen heißt es, weil Jesus uns vergeben hat, sind wir gerechtfertigt und freigesprochen von der Sünde. Weil wir freigesprochen wurden, haben wir nun die Möglichkeit, wenn wir sündigen, diese Sünde zu bekennen und Buße zu tun. Wir sind durch die Wiedergeburt keine Sünder mehr, aber wir können noch sündigen. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Es kann passieren, dass wir sündigen, dann dürfen wir bekennen. Wir dürfen so bekennen, wie ich das am Anfang gesagt habe. Wir dürfen es direkt aussprechen oder wir dürfen das vollbrachte Erlösungswerk in Jesus annehmen und wissen, er vergibt uns die Sünden. Buße ist eine wunderbare Form der Anbetung, das ist das Thema. Warum? Weil wir lernen, das geschlachtete Lamm als Erlöser, vergebender Messias und stellvertretendes Opfer anzubeten und zu ehren. Durch Buße wird uns das Geschenk der Vergebung immer mehr vor Augen geführt. Buße verhindert das Aufkommen von Selbstgerechtigkeit. Und es ist eine Sache des Herzens. Ich kann sagen, Herr, ich nehme in Anspruch, dass du mir vergeben hast, auch das, was jetzt passiert ist. Ich nehme das in Anspruch. Ich danke dir, dass du alles weißt und dass du mir vergibst. Oder ich kann sagen, Herr, vergebe mir, dass ich das und das und das und das gemacht habe. Es tut mir leid. Bei diesen verschiedenen Arten kommt es oft auch darauf an, woher wir kommen. Vielleicht haben wir die andere Art, die eine direkt zu bekennen, gesetzlich erlebt. Oder wir haben die andere Art, jetzt nichts mehr direkt zu bekennen, oberflächlich erlebt. Oder wir haben erlebt, dass es deswegen Spaltungen und Trennungen gegeben hat. Ich glaube, wie fast bei allem, dürfen wir das so tun, noch einmal, wie das für uns stimmt, ohne den anderen, der das anders macht, zu verurteilen oder zu beurteilen. Es ist eine Herzenshaltung. Das ist deine Herzenshaltung. Ich weiß noch, wo das so ein Thema war, auch in der Heilsame, wo wir waren ja auch in sehr traditionellen Heilsame-Gemeinden, da ging es teilweise dann um Musikinstrumente. Ist eine elektrische Gitarre biblisch oder ein Schlagzeug? Da gab es auch schon Gemeindespaltungen wegen einem Schlagzeug, nicht in der Heilsame, glaube ich, aber die Brassbands haben das ja, aber sonst. Und ich habe mich dann sehr intensiv, auch noch, weil meine Kinder in gewissen Musikstilrichtungen integriert waren, habe ich mich sehr mit dem befasst und ich habe dann eines entdeckt, dass es auf die Herzenshaltung ankommt und nicht auf das Instrument. Ich kann, glaube ich, Heavy Metaler sein und wenn, nein, ich kann Heavy Metaler sein und wenn mein Herz stimmt vor Gott, ist das okay. Ich kann mit sogenannten frommen Instrumenten spielen und wenn meine Herzenshaltung nicht stimmt, ist das auch nicht gut. Auch wenn die Leute denken, das ist gut. Und so ist es bei der Buße, so ist es in anderen Dingen, dass wir da wirklich einfach achten, welche Herzenshaltung haben wir, nicht welche Herzenshaltung hat der andere, sondern wir. Und das dann prüfen. Und je nachdem kann es dann auch sein, dass wir da Buße tun, auf unsere Art. Buße heißt ja immer Umkehr. In meinem Glaubensleben, in meinem, spielt das Bekennen der Sünden eine zentrale Rolle und erfüllt mich immer wieder neu mit der Erkenntnis, er hat mich aus seiner freien Gnadenwahl erwählt und mich gerechtfertigt. Halleluja. Für mich ist es sehr befreiend, die Sünden zu benennen, auch immer wieder. Und ich mache das immer wieder, ganz bewusst. Aber ich habe auch Freude, wenn es Leute dann hat, vielleicht in der gleichen Gebetsgemeinschaft, die das anders machen. Und gleichwohl, ihr Herz ist ganz tief berührt, weil sie wissen, Jesus hat mir vergeben, weil er ein ewig gültiges Opfer gebracht hat. Wichtig ist die Herzenshaltung, wichtig ist die Umkehr. Weil Buße ist ja Umkehr, Sinnesänderung, neutestamentlich. Und wir dürfen heute Morgen das Geheimnis erleben, dass wir in einem freudigen, freien und doch ernsthaften Bekennen unserer Sünden, so wie wir das auch in Freiheit tun können, in eine neue Dimension unseres Glaubenslebens hineinfinden können. Denn Lasten, sie fallen auf Golgatha. Wichtig ist, dass sie fallen und dass unser Herz da mitkommt. Wenn wir uns auf bösen Wegen befinden, dürfen wir heute Morgen freudig und doch ernsthaft im Geiste der Anbetung dem wahren Erlöser auch in dieser Form der Buße begegnen und umkehren. 2. Chronik 7, 13 bis 16 ist eine Parallelstelle zu 1. Johannes 1, 5 bis 9, alttestamentlich. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen, oder eine Pest wie Corona, wie die Pest unter mein Volk kommen lasse, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. So habe ich nun dies Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name dort sein soll, ewiglich, und meine Augen und mein Herz sollen dort sein, alle Zeit. Wahre, freudige und doch ernsthafte Buße, nicht ein gesetzliches, ich muss Buße tun, sondern Buße ist wahre Anbetung in der rechten Herzenshaltung. Wahre, freudige und doch ernsthafte Buße, Umkehr, führt dazu, dass unser Land geheilt wird. Ist auch neutestamentlich belegbar. Und Gottes Augen und sein Herz an diesem Ort sind alle Zeit. Ich habe gemerkt in der Seelsorge, auch beim persönlichen Studium, auch in vielen, vielen Gesprächen, dass, wenn es um Buße geht, da ist wie eine Spaltung geht da durch die Gemeinden. Die einen sehen so, die anderen so. Und genau so ist es in vielen anderen Themen. Heute ist die Möglichkeit da, dass man einfach kommen kann. Und so, wie man sich das gewohnt ist, Buße tut. Buße heißt immer Umkehr. Buße heißt immer eine neue Gesinnung erlangen. Und das dürfen wir heute. Wenn wir den Eindruck haben, wir sind auf bösen Wegen, dann dürfen wir umkehren. Das ist nicht eine Moralpredigt, sondern es ist etwas vom Allerschönsten, wenn wir umkehren dürfen und das Land geheilt wird. Ob das unser Land ist, ob das Land unserer Familie ist, ob das Land der Gemeinde ist, der Stadt oder der Schweiz. Wir dürfen umkehren, wenn wir auf bösen Wegen sind, so wie das für uns stimmt. Ja, Jesus, danke, dass wir nicht nur hier umkehren dürfen, sondern auch überall, wo wir uns befinden, wenn es nötig ist. Du bist ein gnädiger Gott und du siehst, wer jetzt diesen Schritt heute Morgen getan hat, indem er nach vorne kam oder aufstand oder das vielleicht einfach still im Herzen tut. Du siehst diese Entscheidungen und ich danke dir, dass du Gnade gibst, Freiheit schenkst, Heilung und vor allem Vergebung. Ja, und alle, die jetzt um Vergebung gebeten haben, denen darf ich wirklich zusprechen, eure Sünden sind vergeben. Denn wer seine Sünden bekennt, da ist Gott treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt. Und wir haben gelernt, dass wir so oder so Buße tun können. Gott sieht das, er sieht unsere Herzenshaltung und er will uns begegnen und Gnade geben, dass wir seine Wege gehen. Halleluja. Konsequent. Danke vielmal für deine Berührungen jetzt, Jesus. Danke für deine Segnungen. Ja, und so möchte ich euch segnen. Euren Ausgang und Eingang soll gesegnet sein. Euer Tun. Und ihr sollt neu die Gunst Gottes erleben. In der völligen Kraft des Heiligen Geistes. Lob, Ehre, Preis und Dank gehört dir, du mächtiger Heiland. Amen.